Watcher.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag. Wann immer ihr diese wundervolle Popcorn-Culture Folge angeschaltet habt. Hier begrüßen euch das wundervolle Popcorn-Culture-Team, der Manu.
Servus.
Die Jana.
Moin.
Die beiden sitzen in der Schweiz im Studio und ich bin zugeschaltet, der Jay, aus Deutschland. Und wir wollen heute über die wirklich, wirklich wunderschöne, also aus meiner Sicht zumindest, wunderschöne Serie Liberame sprechen. Ich weiß noch gar nicht, ich habe von den anderen noch gar nicht gehört, ob die denen auch gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall der Grund, warum wir über diese Serie sprechen.
Ja.
Weil ich gesagt habe, wenn es schon mal eine wirklich sehenswerte deutsche Serie gibt, dann kann es ja nicht sein, dass wir, und die auch noch ein ethisch spannende Fragen und ein spannendes Thema hat, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir nicht über diese Sendung hier bei Popcorn Culture sprechen.
Ja, und die auch noch in der Heimatstadt von Jana spielt.
Voll, also, genau, in Hamburg.
Das ist ja eigentlich ein absoluter, wie sagt man dem, eine Steilvorlage.
Voll.
Okay. Aber ich habe nie davon gehört. Ich muss auch sagen, die ZDF-Mediathek ist bei mir nicht bei den Favoriten abgespeichert.
Bei
mir auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, es läuft in der ZDF-Mediathek, das müssen wir auch sagen. Also es ist nicht einfach nur eine deutsche Serie, die ihr trotzdem bei Netflix oder sowas findet, sondern ihr findet Liberame in der ZDF-Mediathek.
Ja.
Das nutze ich sonst tatsächlich nur, um in ganz schlimmen Stunden meine Herzkinofilme zu gucken.
Ach, das ist jetzt aber eine sehr schöne Offenbarung zu Beginn der Folge. Das Gute daran ist ja, dass die Serie frei zugänglich ist. Also
voll.
Kann jeder ohne Abo oder irgendwas reinziehen.
Und mir geht das nämlich genauso. Ich habe die ZDF-Mediathek tatsächlich, ich habe die fast nie an. Und irgendwann hat mir jemand diese Serie empfohlen. Und ich dachte, oh, ZDF-Serie, nee, hier. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Thema klingt schon ganz spannend. Und dann habe ich mal reingeschaltet und gedacht, wow, das sieht gar nicht so deutsch aus, so wie man deutsche Serien kennt. Und nämlich sieht wirklich gut aus. Und dann war das auch noch eine spannende, und dann war das, fand ich, auch vom Konflikt her und von den Figuren her eine wirklich spannende Geschichte. Über 6 Folgen ist eine Miniserie, ist auch dann abgeschlossen. Und die kann man noch, die ist ja nämlich aus dem letzten Jahr, die kam letzten Sommer im deutschen Fernsehen und dann eben in der ZDF-Mediathek. Und meines Wissens ist sie noch bis August dort frei abrufbar. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen alles umschmeißen, um über diese Serie noch sprechen zu können, damit die Leute sie noch gucken können.
Ja, und es ist auch eine schöne Erinnerung daran, dass eben auch außerhalb der Welt von Netflix und Disney Plus Entdeckungen noch zu machen sind und dass es da Dinge gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Und dank dem guten Jay sind wir jetzt da drauf gekommen.
Auch wir lassen uns immer wieder von der wunderbaren Welt überraschen.
Wir sind so offenherzig.
So, oder? Was alles passieren kann. Sogar das deutsche Fernsehen macht manchmal schöne Serien.
Also, ja.
Liberame, 6-teilige Serie, eine Folge dauert ungefähr 45 Minuten.
Genau,
45 Minuten. Das heißt, man kann das an einem Tag durchziehen, wenn man will. Es ist aber jetzt nicht die leichteste Kost.
Nein. Nein. Es ist,
genau.
Ja. Vielleicht magst du, Jay, weil du ja wirklich so die Mutter des Gedankens bist im Blick auf diese Folge. Vielleicht kannst du auch mal so eine Hinführung geben. Worum geht's denn? Dass man so ein bisschen weiß, in welcher Stimmung man sein muss, um sich das reinzuziehen wie viel Popcorn oder Rotwein man sich bereitstellen sollte.
Ja, also ich fange einfach mal an. Es gibt im Grunde ist das eine Serie, die finde ich sehr schön Drama und aber auch sowas wie Krimi- oder Thriller-Elemente mischt irgendwie. Und zwar wirklich in einer recht ausgewogenen Weise. Also es gibt spannende Fragen, ein Whodunit-Rätsel quasi, wer ist schuld? Und es gibt eben ganz zwischenmenschliche, tiefe Geschichten, um die es geht. Und eben auch ganz gesellschaftspolitisch große und wichtige Fragen, die alles in dieser kleinen Serie verhandelt werden. Also um mal kurz zu sagen, wir haben 5 Freunde, Hamburger Freunde, da ist Jan und seine Frau Caro, Jan und Caro Garbe, die sind beides, er ist Kapitän, sie ist seine Frau, sie arbeiten in einer Werft, wo auch seine Schwester mit dabei ist, die heißt Fiona, die arbeitet dort auch und dann fahren sie zusammen mit dem Freund von Fiona, dem Daniel, das ist ein bisschen so ein Lebemann und noch einer anderen Freundin, die heißt Helene, da ist es eine Anwältin, fahren sie zusammen in den Urlaub aufs Mittelmeer mit ihrem Segelschiff, das heißt Liberame. Ja. Und genau, und die Ausgangssituation ist im Grunde die, dass sie dort dann auf ein Flüchtlingsschiff in Not treffen. Und dieses Flüchtlingsschiff, das dauert ein bisschen, bis man, also man kriegt relativ schnell mit, irgendwas ist da passiert. Aber was dauert noch relativ lange, bis man das in der Serie dann quasi erzählt kriegt. Und auf jeden Fall schleppen sie dieses Schiff ab, weil sie können das nicht reparieren. Und dann stehen sie plötzlich vor der moralischen Frage, dass sie sagen, naja, nach internationalem Seerecht müssen wir diesem Schiff helfen. Aber wenn wir das jetzt irgendwie irgendwo in einen Hafen bringen, brechen wir das Gesetz dieses Landes. Also sprich, wir könnten dafür verknackt werden.
Ja, weil sie quasi Beihilfe leisten zu illegaler Einwanderung.
Genau.
Genau. Also quasi im Grunde auch die Frage, vor der Sea-Watch und all die Schiffe, die Menschen in also Flüchtlingen in Seenot helfen, quasi immer wieder stehen.
Ja.
Mhm. Gut, das ist die erste Ausgangslage, die wir sozusagen.
Es spitzt sich noch zu.
Genau, die wir sozusagen am Ende der ersten Folge zumindest begriffen haben. Aha, weil dann, als sie dann versuchen, diesem Schiff zu helfen, passiert etwas. Und das müssen wir jetzt vielleicht noch nicht sofort am Anfang klären, was. Auf jeden Fall, doch, das kann man sagen, das Tau reißt, mit dem sie das Schiff in einem Sturm, mit dem sie das Schiff abschleppen. Und das Schiff ist verschwunden. So, Jahre später, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren das?
Ja, ich habe es auch versucht rauszukriegen. Ich habe auch nur diese vage Bestimmung Jahre später. Ja.
Ich hätte jetzt
gelesen.
Spontan gesagt, ja, irgendwas zwischen 5 und 7 Jahren vielleicht.
Kann sein.
Ja, genau, so hätte ich auch gedacht. Kommt es dazu, dass der Jan Garbe in ein Taxi steigt und dort sitzt einer der, und das fährt einer der Flüchtlinge, die damals auf diesem Schiff waren. Und daraus entspinnt sich nun, also das ist die eigentliche Zeit, in der unsere Geschichte spielt, in der Liberame spielt, und die Zeitebene auf dem Mittelmeer, die wird immer in Rückblenden erzählt. Mhm. Aber da geht es jetzt sozusagen um die Frage, ja, da ist eben Schlimmes passiert bei diesem Rettungsversuch, als das Seil gerissen oder durchgeschnitten und von wem sind schlimme Dinge passiert und jetzt geht es um die Frage, wie sind die einzelnen Protagonisten, die 5 Freunde und aber natürlich auch die Flüchtlinge, die hier sozusagen ebenfalls von einer Familie repräsentiert werden. Da haben wir Ismael und Sarah, das ist das Ehepaar, die haben den Sohn Said und den Bruder von Ismael Bilay, die sozusagen jetzt für die Frage stehen, von denen, naja, die Opfer dieser ganzen Sache waren. Mhm. Ja, und jetzt da entspinnt sich eben ein großes Spiel über Schuld und Sühne und Vergebung und Erlösung. Liberame heißt ja Erlöse mich in Lateinisch. Und genau, und erstmal so weit, würde ich sagen, oder? Um den Einstieg sozusagen in die Welt der Geschichte zu kriegen. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil das soll mal reichen.
Also ich glaube, was man noch kurz ergänzend hinzufügen kann, also das gehört noch zu der ersten Folge der Serie, dass die alle so irgendwie ihren Weg gemacht haben und die Geflüchteten eben auch in Hamburg gelandet sind. Also diese Familie um Ismail und seinen Bruder Bilal, die sind auch in Hamburg gelandet, sind auch da in der Stadt. Und man erfährt so ein bisschen von dem, wie sie gerade so dort sind, was sie gerade machen. Von der Frau von Ismail, die Ärztin ist im Krankenhaus und er ist Taxifahrer und sein Bruder hilft erst in so einem Friseursalon und arbeitet dann später in einem Café. Und man erfährt so ein bisschen von den Leben von denen. Und in der ersten Folge ist quasi das erste Mal nach diesen 5 bis 7 Jahren sozusagen, dass diese beiden Familien und Freundeskonstellationen oder auch Geflüchtetenkonstellationen wieder in dem Maße miteinander konfrontiert werden sozusagen. Also man erfährt noch mehr ein bisschen, was passiert ist, aber das ist so, die Ausgangslage ist, dass die Situation in der ersten Folge das erste Mal, da war was vor 5 bis 7 Jahren und wir treffen wieder aufeinander und wir konfrontieren uns das erste Mal mit vielleicht auch den nicht verarbeiteten Gefühlen und den, auch den Entwicklungen, die da passiert sind und den Fehlern vielleicht auch, die gemacht wurden, beziehungsweise auch den Verlusten, die, ja.
Genau, und vielleicht kann man das doch spoilern, weil es tatsächlich am Ende der ersten Folge herauskommt und es macht es uns sonst unglaublich schwierig, wenn wir das immer versuchen zu umschiffen. Diese Flüchtlingsfamilie hatte eine Tochter, die in dem Sturm, als das Schiff dann, also als die Leine durchtrennt wurde und quasi irgendwann kenterte, dabei ist ihre Tochter gestorben. Und das bringt natürlich den Startkonflikt, als sie in Hamburg wieder aufeinandertreffen, total ins Rollen. Weil zum einen wissen das die Hamburger ja noch gar nicht und wird diese Flüchtlingsfamilie eben ganz neu mit ihrem Verlust konfrontiert und der Frage, wie gehen wir mit denen um,
die zumindest mit verantwortlich sind dafür, dass die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, also wie fandet ihr die Serie denn?
Ja gut, genau. Lass uns damit anfangen. So der erste subjektive Eindruck. Ja, mach du mal, Jana.
Also ich hab ganz, ganz frisch die Serie geguckt, gestern quasi. Hab mich gestern den ganzen Tag habe ich die Serie einfach einmal durchgeschaut. Hatte, glaube ich, so in der zweiten oder dritten Folge irgendwie so einen Moment, wo ich selber gemerkt habe, dass mich das sehr, sehr berührt und dass ich da sehr irgendwie angesprochen werde und mich total irgendwie auch vereinnahmt und dass ich das Gefühl hatte, oh, ich muss mich gerade ein bisschen auch distanzieren von den Inhalten, weil, wie gesagt, es ist irgendwie schon harter Tobak, so ein bisschen. Und ich dann gedacht habe, so, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes nebenbei machen, um eine andere Beschäftigung zu haben. Also ich habe dann angefangen, meine Fingernägel zu lackieren.
da bin ich jetzt selber nicht drauf gekommen, aber.
Warum eigentlich nicht, Manu?
Ja, genau.
Genau. Aber das war tatsächlich für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, okay, das ist jetzt hier nicht easy für den ganzen Tag über einfach mal im Bett liegen und ein bisschen nett Serie gucken, ist hier nicht. Mich hat das emotional sehr berührt. Ich fand die Bilder unglaublich eindrücklich. Ich fand, es hat fast so ein bisschen Kammerspielcharakter. Wenn es nicht so viele Schauplätze gäbe sozusagen, wäre es fast so ein bisschen kammerspielartig, weil ganz viel von den Emotionen einfach über die SchauspielerInnen auch transportiert wird. Also das wird auch häufig in den Kritiken gelobt. Du hast einfach sehr, viele Gesichtsausdrücke, sehr viele intensive Gesichtsaufnahmen, sehr viel, was über die Mimik läuft. Und ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Also unglaublich gute SchauspielerInnenleistung. Und so das gesamte Setting und die Darstellung finde ich auch so ein bisschen wie ein Kammerspiel. Es gibt jetzt nicht super viele Schauplätze. Immer entweder befinden wir uns sozusagen in den Rückblenden auf diesem Boot der Geflüchteten oder eben auf dieser Yacht, die, weil es eben eine Yacht ist, jetzt auch nicht super groß ist. Also man ist da irgendwie auf dem Meer und das Meer ist auch nicht freundlich. Du hast es vorhin schon angesprochen, es zieht einen Sturm auf und da sind tatsächlich einfach auch sehr Aufnahmen vom Meer, wo man denkt, so da würde ich jetzt nicht gerne draußen sein wollen. Ja. Und es spielt in Hamburg und man ist dann irgendwie manchmal in diesem Haus der Familie Garbe, was jetzt auch nicht super einladend ist. Das ist irgendwie so schon ein schönes, großes Haus, aber irgendwie die Stimmung, die ganze Stimmung, finde ich, in der Serie ist eher düster.
Ja, ja, ja.
Es spielt in Hamburg, es ist meistens auch viele Hafenaufnahmen und wenn man jetzt nicht gerade ein Fan von Hafenromantik ist, also bin ich, aber...
Hafenromantik, das ist, ja, genau. Für viele ein Widerspruch in sich, aber ja.
Ja, es hat was Romantisches. Es hat, ja. Genau, aber sozusagen dass die gesamte Stimmung, als hätte jemand so einen dunklen November-Regentag-Filter auf die ganze Serie gelegt.
Ja, also mit Ausnahme von einigen obligaten irgendwie Drohnenflügen an der Elbphilharmonie vorbei, ist das Ganze doch in ziemlich düsteren Farben gezeichnet und die ganze Serie, wie du sagst, es ist schon jetzt nicht eine Wohlfühlserie. Es gibt nicht sehr viele leichte Momente und das Thema selber ist natürlich einfach, es ist, also ich würde sagen, die Serie wird der Klassifikation als Dramaserie wirklich in allem gerecht. Ja. Es ist hochdramatisch, was da abgeht. Die Dinge spitzen sich zu. Am Schluss könnte man drüber diskutieren, ob der Bogen an manchen Stellen ein bisschen überspannt wird. Also es ist dann wirklich, es gibt dann am Schluss gar keine intakte Beziehung, keine intakte Familie, keine, es geht irgendwie alles an Arsch, hat
es
man
ist
das
alles
Gefühl.
Kacken.
Ja, wirklich. Aber
ich finde das sehr
dramatisch, ja.
Ne? Also ich fand das sozusagen in diesem Kosmos dieser Fragestellung dieser beiden Familie, ne? Der Frage der Schuld, aber auch der Frage dessen, wir haben ein neues Leben gesucht und dabei unsere Tochter verloren, schon sehr, sehr, sehr stimmig.
Ja. Also ich fand's auch insgesamt stark. Es hat mich auch reingezogen. Es hat mich auch bewegt. Also für mich waren jetzt ganz mal abgesehen von natürlich dem politischen Thema, das hinter dem Ganzen steckt, auch wenn die Serie an sich an keiner Stelle die politische Ebene berührt. Es geht nie um irgendwelche Bestimmungen oder politische Diskussionen und so, sondern es ist wirklich so reingezoomt, rangezoomt auf diese eine Familie und diese Umgebung, die da auf der Ferienjacht plötzlich in eine massive ethische Dilemmasituation kommt und dieses Geflüchtetenboot abschleppen will oder muss oder soll. Aber es ist so, schon eben im Hintergrund steht natürlich die ganze Frage der Flüchtlingspolitik, die ganze Realität auch von Menschen, die tatsächlich im Mittelmeer einfach elendiglich ertrunken sind. Und das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. So, das ist jetzt nicht einfach ein bisschen Gedudel, sondern das Zeug ist echt passiert, solche Sachen. Und dann diese, also das muss ich mir jetzt auch beim Nacherzählen so innerlich von der irgendwie auf Distanz zu halten versuchen, so diese Szene, wenn, also das ist einfach die Horrorvorstellung für Eltern, wenn du irgendwie in einer stürmischen See mit deinen Kindern das Boot kentert und du versuchst deine Kinder zu retten und du schaffst es nicht und musst sie quasi ertrinken lassen. Also das ist einfach, das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Und das Verrückte oder das absolut Krasse ist, dass es nicht wenige Menschen gibt, die das in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist schon, also da hat's mich auch, da hat's mir das Herz wirklich umgedreht.
Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich glaube, es sind über 20.000 Menschen, ja, die im Mittelmeer ertrunken sind oder zumindest vermisst, ja, werden. Ich meine, irgendwo was bei 24.000, ja, gelesen zu haben. Und Wahnsinn. Es gibt auch eine Szene, wo Daniel, dieser Hans Dampf in allen Gassen, ja, gefühlt Freund von der Schwester von dem Kapitän, von Fiona, irgendwie sagt so, ich weiß gar nicht was genau, aber in so einem Sinne, sinngemäß, warum machen wir Urlaub auf einem Massengrab? So, oder, ja, irgendwie sowas sagt,
ah, ja,
er.
Krass.
Und so, und das meint er in dem, glaube, in dem Sinne gar nicht ironisch oder sowas, sondern das ist so ganz, ganz trocken, so, warum macht man das eigentlich? Also warum macht man Urlaub auf einem Massengrab und fährt mit einer Yacht raus aufs Mittelmeer, wo man weiß, dass das Mittelmeer nach wie vor die gefährlichste Flüchtlingsroute Europas ist. Also das ist die gefährlichste Art und Weise, irgendwie über das Mittelmeer nach Europa kommen zu wollen.
Krass, ja.
Ja.
Ja, und da sind wir natürlich jetzt, also da sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion auch die metaphorische Kraft der Geschichte, weil die Serie natürlich nicht nur eine Geschichte von Flüchtlingsfamilien und einer Segler-Werftbesitzerfamilie erzählt, sondern, ja, sondern das eigentlich als Bild oder Gleichnis nimmt, ja, für Entscheidungsprozesse, politische, ethische, durch die Europa in den letzten Jahren gegangen ist.
Aber ich glaube, Manu, Jay hat noch gar nicht gesagt, wer die Serie fand.
Ja, 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 stimmt. Du durftest, ja gut, durftest einleiten, aber.
Ja, gut.
Genau, ich wollte auch noch gerade sagen, ich fände es schön, wenn wir, bevor wir dann zum Inhaltlichen kommen, uns die quasi schon auch noch mal die äußeren Dinge ein bisschen würdigen, weil ich finde, das ist schon, ja, herausragend. Also wie man daran hört, denke ich, und inzwischen rausgefunden hat, mir die Serie ausgesprochen gut gefallen. Ich war wirklich sehr fasziniert, also jetzt mal wirklich so von außen nach innen geguckt, wie gut die Bilder sind, die man präsentiert kriegt. Das fühlte sich für mich eher kinohaft als deutsche TV-Serienmäßig an. Und ich fand das Ensemble wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, ob ihr in der Mediathek gibt's ja noch so eine Art Interview mit manchen von den Darstellern, ob ihr da mal reingeschaut habt, dieser Mohamed Achur, der den Ismail spielt, also den Vater von den Flüchtlingen, der spricht ja in der ganzen Serie so ein ganz gebrochenes Deutsch, so wie man immer mal mit englischen Worten und mal mit arabischen Worten überhaupt spricht, die ganze Flüchtlingsfamilie in diesem gebrochenen Deutsch, wo sich das immer mischt mit diesen drei Ebenen, Deutsch, Arabisch, Englisch, so. Und wenn du den dann normal reden hörst, der spricht ein perfektes Hochdeutsch. Das glaubt man nicht, weil ich fand das, ich habe ihm das absolut abgekauft und ich dachte, die haben da ja einen jemanden gecastet, der da perfekt reinpasst. Aber das ist der hat auch syrische Hintergründe sozusagen, aber der ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ist ein deutscher Schauspieler sozusagen, der perfektes Hochdeutsch spricht. Und ich habe an keiner Stelle der Serie gedacht, und die Frau ich kann es nicht aussprechen, sorry, die seine Frau spielt, genau dasselbe. Und da war ich schon sehr fasziniert, wie sehr sie darauf geachtet haben, dass das alles sehr stimmig ist. Genau, und überhaupt fand ich die Figuren gut ausgewählt, und die haben alle auch ihre eigenen Baustellen sozusagen, die jetzt nicht immer nur was mit dieser Erfahrung auf dem Mittelmeer zu tun hat, aber dort mit reinspielen. Ja, und das fand ich alles sehr, sehr stark gemacht, und überhaupt auch, wie die ganze Geschichte erzählt wird. Ich war am Anfang etwas irritiert, weil die Rückblenden sind ja zum Teil wahnsinnig kurz. Das sind dann zum Teil manchmal nur so 10 Sekunden. Manchmal, manchmal auch eine Minute, aber normalerweise ist man das ja so gewohnt, dass du, dass wenn eine Geschichte auf 2 Zeitebenen erzählt wird, so dann gehst du in die Vergangenheit und hast dann dort mal 10 Minuten und lotest das ein bisschen aus und dann gehst du wieder zurück und erzählst da weiter, dann gehst du wieder 10 Minuten in die Vergangenheit. Aber hier hast du ganz oft so sehr kurze Rückblenden, so wie Erinnerungen quasi, ja. so wie als würde sich jemand im Gespräch an eine Situation erinnern und dann kommen ihm diese Bilder oder die Situation, das Gespräch in den Kopf und ist ganz schnell wieder weg. Und das fand ich auch stark oder habe ich selten so von der Erzählweise so gesehen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also jetzt mal zu den Äußerlichkeiten.
Ja, gut, das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist natürlich das zentrale dramaturgische Stilmittel auch der Serie, diese Rückblenden, weil damit bauen sie Spannung auf. Wenn man jetzt quasi die Rückblenden zusammenschneiden würde und das am Anfang sehen würde, dann wäre quasi an ganz vielen Stellen, nicht unbedingt der Wind aus den Segeln, aber es wäre die Spannung dann genommen, weil davon lebt die ganze Serie, dass man eben nicht ganz genau weiß, was ist auf diesem Segelboot und auf diesem geflüchteten Boot wirklich passiert. Ist dieses Seil einfach gerissen oder wurde es durchtrennt? Wie war die Stimmungslage? Also das weiß man halt alles nicht und das wird dann so nach und nach in den 6 Folgen so nachgeschoben. Das macht die Spannung auch ganz wesentlich aus.
Ja, ich wollte gerade sagen, man hat quasi am Anfang zwar sozusagen eine Ausgangslage, aber eben eine Ausgangslage im Jetzt, in der jetzigen Zeit, die aber noch nicht erklärt, wie es zu dieser Ausgangslage gekommen ist. Also sozusagen diese Exposition der ganzen Situation und auch der ganzen Tragik der Situation und der Dramatik erschließt sich noch bis zur 6. Folge. Also bis quasi 5 Minuten vor Ende der Serie weiß man immer noch nicht wirklich, was jetzt genau passiert ist. Und damit spielt es natürlich auch. Und mit den Unsicherheiten auch der DarstellerInnen in Bezug auf sozusagen deren Rolle, so die Unsicherheiten der unterschiedlichen Rollen. Die Frage, wie du gesagt hast vorhin, Manu, dieses Whodunit, dass das einfach bis zum letzten Zeitpunkt unklar bleibt und eben daraufhin auf diese Unklarheit sich eben auch ganz viele weitere dramatische Wicklungen entspinnen in der Serie.
Ja. Genau. Ja, und mir ging es so wie euch, dass mich das natürlich auch bewegt hat. Also irgendwie, ich finde, die Serie schafft es sehr gut, einen in die Schuhe zu stellen, in denen man ja auch steht als Westeuropäer, der sozusagen in den Nachrichten von solchen Unfällen und solchen Unglücken hört irgendwie und die Vorstellung sozusagen als segelnder Tourist. Ich habe letztes Jahr war ich ja segeln, bei Kroatien, also nicht dort, aber ne, ich für mich war das dann ganz, ganz nahe, dass ich irgendwie dachte, ja, und dann bist du in dieser Situation und dann was würdest du denn selber tun, was würde ich denn tun, wie würde ich denn handeln, und auch dann sozusagen auf der Zeitebene danach, wie würde ich mit diesen ganzen Konflikten, die das mit sich gebracht hat, dann umgehen? Und ich finde, das macht sie sehr fein, weil sie dich wirklich in diese Schuhe stellt, aber du sozusagen eben auch dieses Flüchtlingsschicksal nicht so oberflächlich, sondern wirklich fein und nachfühlbar dort mit hineingenommen wirst. Und ich finde, das ist sehr glaubwürdig sozusagen. Das hat mich sehr berührt und mitgenommen.
Das ist auch ein Aspekt, der in den Kritiken immer sehr gelobt wird in Bezug auf die Serie, halt, dass gesagt wird, es wird nicht rein aus dieser deutschen Perspektive oder Europäerperspektive erzählt, sondern tatsächlich, wie ihr auch schon gesagt habt, es werden die Schicksale beider Familien sozusagen gleichermaßen erzählt. Und es erfolgt einfach in dem Sinne keine Wertung der Entscheidungen, die getroffen werden, sondern es wird der syrischen Flüchtlingsfamilie genauso viel Zeit, Screentime sozusagen zugestanden, wie eben der deutschen Familie. Mhm. Und auch die Probleme sowohl der einen als auch der anderen Familie werden gleichermaßen erzählt. Und das ist was zumindest so in den Kritiken auch sehr gelobt wird, im Sinne von, wir haben hier wirklich eine Multiperspektivität auf diese Situation und auf dieses ethische Dilemma und
Ja, exakt. Und ich glaube, das macht schon auch, finde ich, den Reiz und auch die Glaubwürdigkeit der Serie aus, dass es ist nicht einfach so grob geschnitzt. Es ist auch nicht jetzt einfach so, dass quasi die reichen deutschen Ego-Segler jetzt das Gefühl haben, diese Flüchtlinge, die sollen doch da ersaufen, die wollen wir nicht retten. Und die Geflüchteten sind quasi dann durchgängig einfach die Opfer, die keinerlei Selbstwirksamkeit haben oder so. Es wird wirklich vielschichtig gezeichnet. Es wird gezeigt, wie die Beteiligten auf diesem Segelboot auch irgendwo ringen und wie ihnen das auch nachgeht. Es ist auch ganz eigenartig, dieses Segelboot wurde seit diesem Sturm gar nie mehr bewegt. Nee. Das liegt da irgendwie in der Werft oder im Hafen und soll dann auch verkauft werden von dem Besitzer und Kapitän dieser einen Fahrt. Es wird deutlich, da lastet etwas auf den Leuten. Und auch bei den Geflüchteten wird auch klar, die sind auch nicht nur einfach, die werden nicht nur als Opfer inszeniert, sondern die versuchen sich ihr Leben aufzubauen, die treffen auch fragwürdige Entscheidungen, manche lassen sich zu Kriminaltaten hinreißen und so. Also es ist genügend vielschichtig, um irgendwo die Zuschauenden reinzuziehen. So,
es wird auch ganz, ganz realistisch menschlich mit ganz vielen Schuldzuweisungen gearbeitet. Also das fand ich auch sehr eindrücklich, so weil sehr deutlich von jeder, also trotz dieser Multiperspektivität, die eben gezeigt wird, wird eben aus jeder Perspektive dann irgendwo eine Schuldzuweisung vorgenommen, so halbwegs. Ja. Also die sind doch schuld daran, dass das so und so passiert ist, oder hier ist jemand schuld daran, dass das passiert ist. Also da rühmen sie sich alle nicht und sind einfach sehr, sehr direkt zu zeigen, was da auch für Schuldzuweisungen in Bezug auf die Verletzungen, die entstanden sind, sozusagen gemacht werden. Ja. Also für den einen Nigerianer, der auch mit an Bord des Flüchtlingsschiffs war, der heißt in der Serie Akono, und der hat seinen Vater auch verloren. Also von diesen, glaube ich, 35 Geflüchteten, die auf dem Boot waren, sind 7 gestorben und unter anderem eben die eine Tochter aus der Familie und bei dem Nigerianer der Vater Akono. Und für Akono ist es selbstverständlich und ganz, ganz eindeutig klar, dass die Deutschen schuld daran sind, dass sein Vater gestorben ist. Mhm. Und auch, dass die anderen gestorben sind und vielleicht sogar auch, das wird nicht explizit gesagt, aber das schwingt so ein bisschen mit, dass er jetzt quasi in Hamburg vielleicht auch nicht das Leben hat, was er haben könnte, wenn es irgendwie besser gelaufen wäre. Also wir haben schon gesagt, die haben auch alle ihren eigenen Struggle. Der Akono ist zumindest sieht es so aus oder wird es so dargestellt, lebt in einer geflüchteten Unterkunft und verdient sich so ein bisschen was dazu als Fußballtrainer. Aber da läuft eben auch nicht alles rund und soll nun auch, entwickelt sich ja auch im Laufe der Serie, vermutlich wieder ausgewiesen werden oder darf vermutlich nicht in Deutschland bleiben. Und da ist es, das ist eben eine der Figuren, wo ganz deutlich ist, der gibt dieser Situation und diesen 5 Deutschen, denen er da auf dieser Yacht begegnet ist, einfach die Schuld für den Tod seines Vaters und auch so ein bisschen schwingt es mitgefühlt für seine jetzige Situation, seine jetzige schlechte Situation.
Ja, ganz genau. Ja, ja
Jetzt müssen wir schon auf die auf die übertragene Ebene auch zu sprechen kommen, weil das ist auch interessant für diejenigen, die die Serie jetzt nicht gesehen haben oder vielleicht auch aus verschiedenen Gründen sie nicht ansehen werden oder vielleicht auch dass die Befürchtung haben, dass es sie zu sehr mitnehmen könnte. Aber die Frage dahinter ist schon eine, die uns alle angeht und in den letzten Jahren ganz besonders angegangen ist. Also die ganze Frage der Flüchtlingspolitik. Das Ganze ist ja wie eine Parabel aufgebaut. Mhm. Also dieses Schiff steht oder die Besatzung des Schiffs steht eigentlich für Europa oder im engeren Sinne für Deutschland, jetzt in dem Fall, das irgendwie ringt mit dieser Frage, können wir die denn mitnehmen, können wir die aufnehmen, und dann zieht ein Sturm auf, der so ein bisschen, ich habe das so verstanden, sinnbildlich für die Probleme auch steht, die Herausforderungen und Krisen, die im eigenen Land auch zu bewältigen sind, die auch dieser Aufnahme der Geflüchteten irgendwie entgegenstehen oder die das problematisieren. Und dann kommen ganz viele Eigeninteressen mit ins Spiel. Also können wir die alle abschleppen? Saufen wir dann unter Umständen selber ab und so?
Haben
und
wir genug Proviant?
Ja.
Und, also, und wie gesagt, wie gehen wir damit um, wenn wir plötzlich angeklagt werden, weil wir die nach Italien meinetwegen abschleppen und dann einen Prozess am Hals haben? Und dieses Dilemma wird ja aufgemacht quasi, wenn wir ihnen nicht helfen, sagt das internationale Seenotrecht, wir machen uns schuldig. Und wenn wir sie aber irgendwo hinbringen, machen wir uns auch schuldig, weil dann unter Umständen wir, und das kann sozusagen bis zu 15 Jahren im Bau enden, wenn man das dann den Prozess verliert. Also die stehen schon vor der tatsächlichen Frage, helfen wir jetzt oder helfen wir nicht, weil das sozusagen für uns auch tatsächlich einen riesen Nachteil mit sich bringen könnte.
Und das ist nicht das einzige Dilemma. Also das ist natürlich jetzt auch sozusagen sehr gedrängt in der Serie, aber es ist nicht das einzige Dilemma, so die Frage, helfen wir oder helfen wir nicht, sondern natürlich könnte man jetzt auch, stand auch, glaube ich, kurzzeitig im Raum die Frage, holt man irgendwelche von den Geflüchteten mit auf die Yacht? Dann war klar, das können sie nicht machen, weil dann würde das Proviant nicht reichen, bis man zurück irgendwo am Festland wäre. Und dann eben die Frage, das kam sozusagen am Anfang vielleicht nicht ganz deutlich rüber, dieser Sturm ist erst später aufgezogen.
Genau.
Und vorher waren sie schon unterwegs und haben sie schon abgeschleppt. Und dann kam eben dieser Sturm. Und dann war eben noch die Frage, okay, schaffen wir es überhaupt mit beiden Booten durch diesen Sturm durch?
Ja.
Oder gehen wir dann dadurch selber, irgendwie geht die Yacht da noch kaputt? Funktioniert es überhaupt mit zwei Booten durch diesen Sturm durchzukommen? Und dann eben auch die Frage, wohin schleppen wir, wenn wir sie abschleppen, wohin schleppen wir sie?
Ja, ja.
Weil eben diese Fragen mit Italien, dann macht man sich selber irgendwie vermutlich noch schuldig und kann angeklagt werden, wenn man sie nach Libyen zurückschleppen würde. Dann würden da eben die Geflüchtetenlager auf die Menschen warten, die eben auch, ja, wo eben auch nicht die besten Lebensbedingungen sozusagen sind. Also sozusagen das Dilemma ist vielschichtig und hat viele Perspektiven und
das ist sozusagen das eine Dilemma in der Vergangenheit. Und dann eben das Dilemma in der Gegenwart, wenn du den Menschen plötzlich gegenüberstehst, die du im Sturm verloren hast, und du mitkriegst, dass dieser Familie die Tochter dabei ertrunken ist. Und was das dann mit dir macht, der Kapitän, der Jan, der Deutsche, versucht dann irgendwie sich also versucht denen Geld zu geben und so und versucht sozusagen irgendwie eine Art Freundschaft zu denen aufzubauen, aber das wollen die Flüchtlinge gar nicht, weil die natürlich in dieser deutschen Familie immer damit konfrontiert sind, dass ihre Tochter ums Leben kam. Der Sohn der Flüchtlinge freundet sich mit der Tochter der deutschen Familie an und so weiter. Und da entstehen nochmal ganz eigene Konstellationen, die sozusagen immer wieder die Frage stellen, wie, ja, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Was mache ich mit meiner Schuld? Wie geht die eine und die andere Seite mit der Konfrontation diesen furchtbaren Ausgangs sozusagen? Was macht man?
Genau, also einmal die Frage sozusagen, was hast du gesagt, was soll ich tun oder wie verhalte ich mich jetzt? Und das wird eben dadurch für den Zuschauer noch zugespitzt, aber auch für die einzelnen Rollen, weil eben permanent unklar ist, was überhaupt passiert ist.
So. Genau.
Also das sieht man auch, hast du gerade schon erwähnt, ganz eindrücklich bei dieser Szene, wo der Deutsche Jan dann irgendwie auf einmal Geld abhebt und denen Geld geben will und er eigentlich selber weiß, dass das irgendwie gefühlt Quatsch ist, aber er auch nicht weiß, was er tun soll. Also er sich auch irgendwie nicht mehr selber zu helfen weiß. Oder auch, ja, auch in dem, genau, und ja, nee, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich noch sagen wollte.
Ja, genau, aber ja, so wie, ich meine, wir müssen jetzt ja gar nicht mehr, also wir können ja mal einfach uns sozusagen eben in die Schuhe stellen.
Ja.
Wie ist es euch ergangen? Ich meine, wir stehen von unserer Herkunft ja, ist ja klar, wo wir näher dran sind sozusagen. Ja. Wie ist euch das ergangen mit dieser Frage? Was tue ich denn jetzt? Was würde ich denn tun?
Ich finde das sehr schwer zu beantworten, natürlich, weil das so komplexe, also natürlich hat man so die Intuition, ja, da hätte man einfach alles tun müssen, um diese Geflüchteten auf diesem Boot alle ans Trockene zu kriegen. Das ist ja klar. Das ist ja irgendwie der Impuls. Und Dilemmasituationen sind ja immer so eingerichtet, dass die ganze Versuchsanordnung der Serie erinnert ja auch so fast ein bisschen an solche Situationen, die in juristischen oder ethischen Seminaren konstruiert werden, ja, dass eben diese einfache Lösung, alle fahren zusammen beim Sonnenuntergang ans Festland, dass die halt nicht zur Verfügung steht, sondern dass das Ganze sehr viel zugespitzter ist, da zieht ein Sturm an auf, man weiß nicht, kann man alle retten, man muss vielleicht eine Entscheidung treffen, man geht selber Risiken ein, muss abwägen, will ich jetzt meine Freunde retten um jeden Preis und die Geflüchteten ihrem Schicksal überlassen oder was auch immer. Das sind ja die Anordnungen. Ich finde das schwierig für mich zu sagen, wie ich reagieren würde. Ich habe einfach in dieser Serie beim Anschauen wieder gedacht, was mir auch jetzt in der Ukraine Kriegskrise und auch den entsprechenden geflüchteten Bewegungen immer wieder zuvorderst war. Es gibt Leute, die können sich dann auf Facebook und in sozialen Medien überhaupt unglaublich aufregen und in Rage schreiben, ob man jetzt diese Waffen liefern sollte oder nicht, ob man jetzt dem Putin da ins Angesicht widerstehen und welche Sanktionen das jetzt angemessen sind und so weiter. Und da werden ja Diskussionen geführt ohne Ende, da wird Energie verwendet ohne Ende und ich habe selber leider mich immer wieder auch reinziehen lassen in solche Geschichten. Und dann gibt's Leute, und ich kenne welche, die sehe ich auf Facebook oder auf sozialen Medien eigentlich meistens nicht wahnsinnig angeregt diskutieren, aber bei denen wohnen halt einfach seit anderthalb Jahren 7 geflüchtete Ukrainer im Wohnzimmer und die teilen sich die Küche und alles. Ja. Ich kenne ganz viele christliche Gemeinden, die haben zum Teil kleine Gemeinden. Ich darf auch sagen, ganz viele Freikirchen, evangelikale Gemeinden, die da irgendwie mit 50 Leuten, die sie normalerweise im Gottesdienst haben, dann mal eben so 25, 30 Geflüchtete unter sich aufteilen und so. Also das hat mich sehr beeindruckt und ich habe auch nach diesem Film wieder gedacht, das ringt mir eigentlich viel mehr Respekt ab, wenn Leute, ich sage jetzt damit nicht, dass sich die ganzen politischen Fragen erübrigt haben, weißt du, das ist ja nicht, man muss das ja auch politisch irgendwie klären und das ist auch schwierig und so, aber es beeindruckt mich einfach, wenn Leute sagen, das ist mir was wert und ich hätte da einen Hobbyraum und ich hätte da, wir hätten da noch Platz, den wir auch anderweitig hätten brauchen können, aber jetzt räumen wir das Zeug zusammen und nehmen jetzt diese Frau und ihre beiden Töchter oder Söhne mit auf. Das ist, also das habe ich irgendwie gedacht. Das ist für mich eigentlich auch christliche Nächstenliebe in Aktion irgendwo.
Ja, und ich fand bei der Serie, ich sag mal ganz bewusst Serie, damit auch das auch die deutsche Aussprache hier nochmal vorkommt, wo jetzt Jana sich schon zum zum Serie bekehrt hat.
Natürlich ist mir das aufgefallen. Und ich habe extra nichts gesagt, weil ich habe es mir ja versucht abzugewöhnen. Ich sag, dieses die Schweizer, vielleicht zur Erklärung an unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, die sagen eben eine Serie und nicht eine Serie. Und ich habe mir auf einem Zettel in den ersten Popcorn Culture Folgen habe ich mir 100-mal untereinander ganz groß Serie mit ganz vielen E's aufgeschrieben. Und jetzt sagst du auch schon Serie.
Ja, das ist mir aufgefallen.
Aber das nur nebenbei.
Off-topic. Aber ich dachte, das sollte wenigstens mal kurz erwähnt werden. Naja, aber was ich sozusagen auch gut dargestellt fand, ich musste eigentlich sagen, es wurde ja dann auf dem Schiff auch das Für und Wider diskutiert, dass das nach Libyen zurückbringen, das im Retten oder nicht, nach Italien und so weiter. Und ich fand für jede Position, dass also die Serie macht nicht den Fehler zu sagen, und so ist es richtig, sondern sie stellt die Dilemmas dar und sie hat Verständnis für jede Seite in diesem Konflikt sozusagen, in dieser ethischen Entscheidungsfrage. Und das fand ich sehr, also das hilft einem nicht, aber es, also nicht im, wenn man danach sucht, ja, wie ist es denn jetzt, was soll ich tun? Sondern, aber es stellt sozusagen die verschiedenen Problemlagen eben da und macht das, finde ich, sehr wahrhaftig so. Also ich hatte Verständnis für jede Seite irgendwie und das fand ich gut irgendwie.
Und ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin schon gesagt haben, aber es findet dann auch auf der Yacht der Deutschen eine Abstimmung statt. Wir müssen gar
haben wir noch nicht gesagt, genau.
Müssen gar nicht weiter darauf eingehen, aber es werden dann alle möglichen Möglichkeiten dargestellt, so ein bisschen. Die diskutieren dann das Für und Wider. Und dann findet eben eine Abstimmung statt, die Frage abschleppen oder nicht abschleppen. Und diese Abstimmung geht dann sozusagen 3 Stimmen fürs Abschleppen und 2 Stimmen gegen das Abschleppen ist dann sozusagen die Ausgangslage. Und das ist dann der Grund dafür, dass sie sagen, okay, wir schleppen sie ab, wir binden dieses Seil und wir gucken, dass wir sie irgendwie ans Festland kriegen.
Ja, und es ist, ich finde es eigentlich schon recht geschickt gemacht, weil es sind in der Diskussion dann genau die Argumente, die auch auf nationaler Ebene diskutiert werden. Also es ist genau diese, sogar wortwörtlich heißt es dann, ja, aber wir können die nicht alle aufnehmen, weil halt das sind etwa 50 Geflüchtete auf diesem abgewrackten Kahn, die haben auf dieser Segeljacht einfach gar keinen Platz. Also wir können nicht alle alle aufnehmen. Wir müssen auch um unser eigenes Überleben sorgen, besorgt sein und so. Also es sind genau die Argumente. Und als Schweizer nehme ich das auch mit Betroffenheit wahr, weil wir ja, wann war das, 2016 oder so, eine groß angelegte Initiative, Masseneinwanderungsinitiative, die wurde, soweit ich weiß, wurde die angenommen und sogar mit großer Mehrheit. Da hat man sich eben gegen diese Masseneinwanderung gewendet und da versucht, einen Riegel zu schieben. Und die Argumente und auch die SVP, unsere eher rechtsgerichtete Partei, die war da natürlich federführend mit dabei. Und die Plakate, die da gezeichnet wurden, die haben natürlich genau die Sprache gesprochen. Ja. So quasi, Achtung, die graben uns das Wasser ab. Man kann das, ganz fürchterliche Illustrationen auch, die halt diese ganzen Ängste befeuert haben. Ja, aber wenn die jetzt alle kommen, dann geht's uns schlechter. Dann müssen wir von unserem Wohlstand was abgeben und so.
Das Boot ist voll.
Das Boot ist voll. Ja, ja, genau. Aber wirklich, das, also der Slogan wurde da immer wieder ausgegeben, so. Das Boot ist voll.
Und ich finde, was auch so, und das wird in der Serie auch gemacht.
Ach, Jana. Willkommen in der Schweiz. Das ist ein Zeichen der Inkulturation. Ja, in der,
ich glaube auch.
In der Serie wird was?
Wird was gemacht? Es spielt natürlich sowohl bei dieser Politik als auch in der Serie, spielt es natürlich mit den Ängsten. Also mit den Ängsten, diesem, wird uns irgendwas weggenommen? Müssen wir irgendwas aufgeben dafür, dass wir das Leben von anderen Menschen retten?
Ja.
Also reicht unser Proviant nicht? Müssen wir gegebenenfalls ins Gefängnis, weil wir uns engagieren? Haben wir nicht mehr genug von dem, was uns als unser Wohlstand wichtig ist, wenn wir sozusagen uns darum kümmern, dass wir andere Menschen retten? Und diese ureigenen Existenzängste, über die wir eigentlich nicht reden müssen. Uns geht's allen gut, zumindest uns dreien, die wir hier jetzt gerade den Podcast zusammen aufnehmen. Über die müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Und trotzdem ist es eine Situation, wo sich jeder fragt, ja, was würde ich machen oder wie viel bin ich denn bereit, von meinem Wohlstand aufzugeben, bis hin zu einer Freiheitsstrafe, geflüchteten Menschen das Leben zu retten.
Ja.
Ja. Ja, ganz genau.
Ich habe, vielleicht muss ich das jetzt doch auch noch erzählen, weil ich habe da im Zusammenhang mit der ganzen Flüchtlingskrise, wie man dann gesagt hat, da gab es doch diesen einen Moment, wo auf dieser griechischen Insel, auf Lesbos, da sind doch diese auch schon fürchterlich zusammengedrängten geflüchteten Lager eingerichtet worden. Und dann, was war denn da? Da ist doch irgendwie ein Feuer ausgebrochen oder so.
Im Lager,
und dann sind die Hütten abgefackelt und so. Und dann haben die da die Bilder gezeigt. Und dann war in der Schweiz auch eine riesen Diskussion. Ja, ich glaube, es waren... Ach, waren 16.000 Leute oder so. Es war irgendwie so eine Zahl, in der, ich kann es jetzt nicht mehr genau abrufen. Es war auf jeden Fall eine Zahl, die eigentlich erstaunlich klein war. Mhm. Und die Schweiz hat sich wahnsinnig schwer getan damit. Am Schluss hat, glaube ich, der Bundesrat dann gesagt, wir können 80 Leute aufnehmen oder irgendwie so.
Wahnsinn.
Und ich war da bin ich relativ neu in der reformierten Kirche angestellt gewesen.
Ja.
Es war irgendwie vor 3 Jahren oder so. Und wir haben einen Podcast aufgenommen zu dieser Problematik und so. Und dann ist mir zum ersten Mal klar geworden, ich bin jetzt Teil einer Kirche, die Zürcher Landeskirche hätte absolut genügend Leute oder ist genügend groß, dass wir hätten sagen können, also natürlich wäre das politisch schwer oder gar nicht umsetzbar gewesen oder was auch immer, aber rein theoretisch wäre es überhaupt kein Problem gewesen, für die Zürcher Kirche zu sagen, wir nehmen die alle.
Ja.
Wir nehmen die alle. Das sind wie viele? 400.000 Leute sind Mitglied der Zürcher Landeskirche. Ja. Es wäre 16.000 Geflüchtete aufzunehmen, zu verteilen auf 400.000 Leute, oft viele von ihnen gut situiert, ja, in großen Häusern, mit Ferienwohnungen, mit Zweitwohnsitz in Graubünden und weiß nicht wo. Es wäre kein Problem gewesen. Es wäre kein Problem gewesen, die überhaupt in die ganzen Zweitwohnungen zu verteilen. Also das war für mich so ein krasser Moment. Ich habe da echt auch, da war ich auch irgendwie sehr bewegt, weil ich gedacht habe, Scheiße, wir könnten die alle aufnehmen. Und es wird uns dann auch nicht schlechter gehen deswegen. Also
dann erzähle ich auch noch kurz was von mir passend dazu.
Ja.
Ich hatte das, als ich angefangen habe, in Hamburg als Pfarrerin zu arbeiten und sozusagen mit Beginn des Ukraine-Konflikts. Ich bin alleinstehend. Ich habe in einem Haus gewohnt, weil mir das zugewiesen wurde von der Kirche. Und ich hatte 6 oder 7 Zimmer für mich alleine. Total viel Platz, wo ich ohne weiteres hätte auch eine ukrainische Familie oder ähnliches aufnehmen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Kapazitäten. Also ich hatte nicht die Kraft zu sagen, ich mache das jetzt.
Ja.
Wenn irgendwie alles gut gewesen wäre, hätte ich das vielleicht tun können. Aber das war für mich auch so ein Moment, wo ich für mich gemerkt habe, hey, ich hab den Raum. Und es wäre überhaupt keine Schwierigkeit gewesen, da Menschen jetzt dahin zu holen. Und ich hätte es sofort getan, wenn ich die Kapazitäten gehabt hätte, aber hatte ich zu dem Zeitpunkt halt leider nicht. Aber das war auch so dieses Gefühl von, hier ist Raum und hier können Menschen, rein theoretisch könnten hier Menschen leben und nicht nur in meinem Haus, sondern auch im Gemeindehaus. Oder ich habe auch in einem Bezirk in Hamburg gearbeitet, der nun sehr wohlhabend war, einer der reichsten Bezirke Hamburgs, wo überall drumherum Menschen gewesen wären, die ohne weiteres die Möglichkeit gehabt hätten.
Ja.
Ja,
ja, so ähnlich war das bei uns hier auch. Also jetzt, wenn wir hier große Bekenntnisstunde haben, dann will ich mich auch dazu äußern, weil wir das auch diskutiert haben. Ne? Wir haben im Keller einen Raum, den wir als Gästezimmer nutzen, wo wir bestimmt jemanden hätten aufnehmen können und haben das auch immer wieder diskutiert als Familie.
Habe ich auch schon übernachtet da, das geht wirklich.
Ja, genau. Ja. Und haben uns dann aber doch auch nicht dafür entscheiden können, sozusagen, weil wir irgendwie, ja genau, und da, deswegen spricht mich die ganze Frage der Serie auch an, weil ich das im Grunde genauso sehe wie du, Manu, mich das immer beeindruckt, wenn Leute das dann wirklich einfach tun. Ja. So, und ich kenne auch Leute bei uns in der Gemeinde, die haben das auch einfach gemacht, so. Ukrainer aufgenommen und so. Und ich muss an der Stelle einfach so ehrlich sein und sagen, nee, wir haben das nicht hingekriegt, irgendwie so. Trotzdem, ja, und erstmal so, also es ist ja, und da stehe ich dann sozusagen innerlich auch vor der Frage, kann man so eigentlich leben quasi, ne? Oder müsste man nicht und so weiter. Mhm. Also.
Und wie viel Schuld trägt man dann doch vielleicht dafür?
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Also das hat mich damals sehr umgetrieben, diese Frage, und eben umso mehr beeindruckt, wenn Leute das gewagt haben. Und das ist ja dann auch nicht einfach nur jetzt so super romantisch dann, dass die dann quasi da einziehen und jeden Tag unter Tränen danken für das Asyl, das man ihnen gewährt, sondern das war durchaus auch jetzt bei dem Freund von mir, der das gemacht hat mit seiner Familie, war auch spannungsvoll. Die sind da gekommen und haben dann einen halben Tag lang gekocht, da hat die Küche nachher ausgesehen und das hat man 3 Tage später noch gerochen, weil die halt anders kochen und so und alles. Es war anders. Es war auch ein bisschen ein Clash of Cultures natürlich. Die haben die ticken anders und so. Und aber es war dann doch, also der hat das nie bereut, dass er das gemacht hat. Es hat die doch viel gekostet, auch hat sie auch einige Freiheiten gekostet. Aber die haben das mit großer Überzeugung gemacht. Und ich glaube, die haben dann auch irgendwann, hat die Familie dann auch einen Platz gefunden, wo sie wohnen konnten und so. Sind die wieder ausgezogen. Aber die haben natürlich auch viel von ihrer Situation dann mitgekriegt. Dann plötzlich wird irgendwie das Dorf angegriffen in der Ukraine, aus dem sie kommen, und dann ist aber der Familienvater ist dort noch im Krieg und so, und dann das ist einfach, dass die haben das viel mehr hautnah auch miterlebt, und ja, das hat mich beeindruckt. Es braucht solche Menschen. Ja.
Und um nochmal kurz wieder eine Kurve zurückzumachen auf die Serie, auch da merkt man immer mehr im Laufe der Folgen, dass es eben eine Frage von, wie begegnen wir einander und wie kommunizieren wir auch die eigenen Verletzungen miteinander ohne, und das lernen einige Figuren im Laufe der Folgen, ohne diese Schuldzuweisung und ohne das Gegenüber für das eigene Leid so hundertprozentig verantwortlich zu machen.
Ja.
Was auch nicht immer geht, weil natürlich gibt es in irgendeiner Form vielleicht auch Verantwortlichkeiten, aber die subjektiv empfundene Schuld sozusagen ist natürlich nochmal eine andere.
Ja.
Es gibt einen Moment in der Serie, wo quasi der Vater Ismail die Deutschen anklagt und zur Polizei geht und sagt,
Unterlassene Hilfeleistung,
genau. Und die Anklage wird dann aber irgendwann fallen gelassen. Aber selbst während dieser Anklage stand dann eben natürlich dieser Vorwurf oder diese Schuldzuweisung im Raum. Und trotzdem hat man gemerkt, selbst wenn sie verurteilt werden würden, wäre das vermutlich keine Genugtuung für Ismail gewesen.
Ja,
genau.
Es gibt noch eine andere Szene, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Das ist der zweite Moment, an dem es mich so ein bisschen sehr angerührt hat. Das ist als die Mutter der Tochter, die bei dem Sturm ums Leben gekommen ist, also die Tochter, und die Mutter dann mit ihrem Mann über die Kinder redet. Sie hat noch ein anderes Kind und erwartet eines noch und sagt dann an einer Stelle, sie hätten sich doch gesagt, sie möchten drei Kinder, eines für ihn, also eines für den Vater, eines für die Mutter und eines für Allah, für Gott.
Ja.
Und ich finde eigentlich dieses Vorsehungsverständnis ganz fürchterlich, das darin zum Ausdruck kommt. Aber es ist doch eine zutiefst anrührende Szene, weil sie dann sagen, ja, Allah hat seins gekriegt oder hat sein Kind schon genommen. Und die zwei anderen, die bleiben ihnen noch. Das ist irgendwie, und das ist jetzt, ich sag das ich finde es theologisch natürlich, finde ich es ganz schrecklich, diese Vorstellung, aber es ist ein Moment der Versöhnung für sie, dass sie quasi jetzt dieses Ringen mit dieser Frage, warum musste das geschehen und wer ist schuld daran und so und wie können wir die zur Rechenschaft bringen und so, diese Frage, die verstummt dann irgendwie oder die beruhigt sich dann, und die Frau, das ist dann ihre Art und Weise, wie sie diese Tochter auch loslassen kann. So, das,
und diese Versöhnung findet auch noch in anderen kleinen Momenten statt. Also das fand ich auch total anrührend, oder auch jetzt nicht so sehr anrührend, aber fand ich auch eine schöne Szene, wo dann die Tochter von den Deutschen, die sich eben mit dem Sohn von der syrischen Familie angefreundet hat, bei ihm zu Hause ist, und dann kommt die Mutter heim und dann sagt sie sofort die Tochter so, nee, ich wollte gerade gehen. Und dann sagt die Mutter, nee, du solltest das Essen nicht verpassen, du kannst gerne hier bleiben.
Ja, ja.
So, das ist irgendwie auch so eine kleine, schöne Szene, wo man merkt, da ist irgendwie Begegnung und Dialog möglich, ohne dass Schuldzuweisung passiert oder ohne.
Und das hat ein bisschen was Versöhnliches, ne?
Genau,
in diesem Moment.
Genau. Ja, absolut.
Ja, vielleicht könnten wir am Schluss, wo wir jetzt sozusagen schon auch so bei theologischen Bildern sind, ich würde super gerne mit euch noch über den Titel der Serie sprechen.
Ja.
Liberame. Also ist ja sozusagen das Erlöse mich, heißt das ja auf Lateinisch. Und ich erstmal fand ich das natürlich irgendwie stark, weil das ja sozusagen die Hoffnung von flüchtenden Menschen ausdrückt, Erlösung zu finden, ein neues Leben zu finden, aus ihrem alten Leben herausgelöst zu werden und neu zu starten. Und es sozusagen natürlich die Frage stellt, wie versteht man denn Erlösung sozusagen? Und ich fand das, also irgendwie, ich meine, man hätte die Serie ja auch, keine Ahnung, irgendwie anders nennen können. Aber da, also auch wenn es dabei quasi nicht direkt um die christliche Frage nach Erlösung geht, trotzdem schwingt das für mich hier irgendwie mit, weil es geht ja auch um Schuld und es geht darum, wie eben diese Deutschen, die Geflüchteten irgendwie erlösen könnten, abschleppen könnten, um sie in ein neues Leben zu führen, ja, und so weiter. Ja. Und es gibt dann diese eine Szene, die kann man vielleicht auch noch nennen, dann treffen sich der Akono, der schwarze Geflüchtete und der Ismael und betrinken sich sie gehen dann zu dieser Yacht, Liberame, ne, die Liberame heißt, und trinken dort weiter und dann gibt's so diesen Moment, wo sie diesen Namen dieses Schiffes quasi, ja, wie sarkastisch, weil sie ja merken, sie haben die Erlösung, die dieses Schiff versprochen hat, nicht wirklich erlebt. Der Akono, du hast das gesagt, Jana, steht kurz davor, wieder ausgewiesen zu werden. Der Ismael hat seine Tochter verloren und kommt mit diesem Verlust überhaupt nicht klar. So, und sie stehen nun auf diesem Verheißungsschiff und dann, wie gesagt, rufen sie diesen Namen, Liberame, Liberame. Und am Ende zünden sie das Schiff an. Und das hatte so viel Symbolcharakter irgendwie. Ja. Und ich habe mich gefragt, ich kann selber noch nicht ganz genau sagen, wie ich das deute, aber es ist ja offensichtlich, dass das irgendwie symbolische Bilder sind. Wie habt ihr das aufgenommen? Und gerade sozusagen jetzt mal auch in die Frage eines theologischen Erlösungskontextes gestellt.
Also für mich ist die Erlösungsfrage im Zusammenhang mit der Serie und aber auch mit der persönlichen Erlösung ganz, ganz groß eine Frage der Erlösung von den eigenen Dämonen. Mhm. Von den eigenen Verstrickungen in Anschuldigungen und Enttäuschungen und dem Schmerz und den Verletzungen, die ich erlitten habe in meinem Leben und ja, vermeintlichen Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und das hängt ganz, ganz stark für mich mit Erlösung zusammen, dass ich darauf hoffe und daran glaube, dass ich irgendwann davon erlöst werde oder irgendwann davon erlöst bin, weil ganz frei bin ich davon nicht. Diese Verantwortlichkeiten oder diese Schuld auch für Verletzungen an andere Menschen oder sowas, dass das irgendwann nicht mehr sein muss. Ja. Dass ich das Gefühl habe, andere Menschen sind dafür verantwortlich oder du hast die Schuld dafür, dass mir wehgetan wurde. Sondern dass ich irgendwann davon ja erlöst oder frei davon bin. Und meinen Schmerz und meine Verletzungen als solche, als meine Gefühle und mein Schmerz anzuerkennen, der nicht zwingend mit anderen Menschen etwas zu tun haben muss, der vielleicht nur dazu führt, dass ich Mauern aufbaue zwischen mir und anderen Menschen. Und, und ich nicht mehr vorurteilsfrei und offen auf andere Menschen zugehen kann und eben auch sozusagen mich daran hindert, liebevoll mit anderen Menschen zu sein und meine Liebe mit Menschen zu teilen, die mir vielleicht auch mal wehgetan haben.
Ja.
Also in sozusagen, liebe Rame, erlöse mich oder befreie mich, dass ich lieben kann.
Ja, ja. Also ich habe, für mich steht so dieses, dieses brennende Schiff schon auch für misslungene Erlösungsversuche, die in der Serie auch vorgeführt werden. Also für eben, es steht ja im Raum, es haben verschiedene Menschen ganz viel Schuld auf sich geladen und die Schuld multipliziert sich auch. Irgendwann machen sich auch die meisten in dieser syrischen geflüchteten Familie irgendwo schuldig. Also es ist irgendwo eine Spirale, die irgendwo abwärts geht, und die Erlösung von Schuld, die funktioniert ganz offensichtlich nicht über Geld. Das versucht da der Yachtbesitzer, versucht das mal mit einer Geldschenkung und so, und das klappt in jeder Hinsicht nicht wirklich und schafft auch nicht bei ihm die nötige Beruhigung oder Befreiung. Es geht auch nicht über die Beschuldigung und den Versuch, andere einfach zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn Leute dann irgendwie juristisch verfolgt werden oder so. Das löst die Bitterkeit nicht auf, die in einem irgendwie drin ist. Ja. Und mindestens gegen den Schluss, es gibt ja auch ein paar andere Szenen schon in früheren Folgen, wo es so Annäherungen gibt, wo Menschen sich dann begegnen und anfangen, neues Vertrauen zu fassen. Und am Schluss der Serie, ich will das jetzt nicht spoilern, sondern sag nur thematisch, es deutet sich so ganz sanft irgendwie eine gewisse Versöhnung zwischen den Protagonisten oder zwei Protagonisten an. Ich bin mir nicht sicher, wie realistisch das ist jetzt, aber es wird doch angedeutet, und ich glaube ganz fest daran, dass schlussendlich diese Erlösung irgendwo, man kann sich nicht mit allen versöhnen, man muss auch nicht immer die Kraft aufbringen, allen gerade alles zu verzeihen und so weiter, das will ich damit gar nicht sagen, aber dass so diese innere Freiheit dann wieder kommt, wenn man Dinge loslassen kann, wenn man auch sich nicht so an diesen Rache Fantasien und diesen Vergeltungsgelüsten oder diesen Verbitterungen nicht festhält. Und ich befürchte, dass wir ganz oft von uns aus die Kraft gar nicht finden, das loszulassen. Mhm. Dass es dann wirklich so diese, um das jetzt theologisch einzuholen, diese Begegnung mit irgendwie einer Liebe ist, die uns irgendwo einholt und die uns dann langsam frei machen kann, diese Dinge loszulassen. Ja,
ich habe noch gedacht, also erstmal sehr schön, was ihr gesagt habt. Jetzt vielleicht ergänzend dazu noch, für mich drückt die ganze Serie eben mit diesem Titel Erlöse mich aus, wie schwierig das ist. Ja. Also die Komplexität von systemischen Dingen, von persönlichen Verstrickungen, von verschiedenen Temperamenten, die verschiedene Menschen haben, und das alles in eine Lameng geworfen, das ist ganz schön schwierig, mit dieser Problematik umzugehen, und das Schiff steht nun tatsächlich für mich für so eine Art Verheißung, die aber scheitert. Also die sozusagen, ja. Und deswegen fand ich das dann eben spannend, dass die anzünden. Die zünden die Verheißung an, brennen die nieder und sagen, das hat nicht funktioniert. Oder das war, hier ist uns mehr versprochen worden, als gehalten wurde, weil das Leben halt so kompliziert ist und weil Verstrickungen von, wie gesagt, auf systemischer Ebene und eben persönlicher und so weiter sich gar nicht so ohne weiteres trennen lassen, man es auch einem nichts bringt, einfach zu sagen, ihr seid schuld, und man dann die Schuldigen kennenlernt und merkt, boah, meine Güte, denen geht's auch beschissen damit und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die Serie uns sagen könnte, naja, die, also Erlösung Ist schön, wenn es ein Schiff gibt, was so heißt. Es ist schön, wenn wir Dingen, wenn wir gute, freundliche Sätze zu Menschen sagen können. Aber Erlösung muss irgendwie im tatsächlichen Leben Eingang finden, im ganz Praktischen, im ganz Normalen. Da, nur dort macht es Sinn. Nur dort hat es dann sozusagen wirklich Sitz im Leben. Nur dort wird es dann zu etwas, was wirklich sich in deinem Leben ausbreiten kann. Also so diesen Unterschied zwischen Versprechen, zwischen Anschuldigung, zwischen sich darum wursteln und so weiter. Und dann eben, was du ja auch sagtest, was am Ende so ganz zart angedeutet wird oder was eben in der Mutter der Sarah von dem Flüchtlingsehepaar, finde ich bei der noch am deutlichsten wird, weil die sozusagen eine Integration mit ihrem Leben vornimmt und auch irgendwie sagt, ich will weitergehen. Ich will weitergehen. Ich will nicht ewig auf dem Mittelmeer hängen bleiben, sondern ich möchte weitergehen. Und für mich sozusagen wäre die theologische Aufgabe, die mir diese Serie stellt, verschanzt dich nicht hinter frommen Sätzen, sondern fange irgendwie an, Erlösung in dein Leben zu integrieren. Wie das dann auch immer für dich persönlich aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen. Mich so.
Und verschanzt dich auch nicht hinter den frommen Sätzen, aber auch nicht hinter den eigenen Verletzungen und hinter den eigenen, dem eigenen Schmerz.
Ja.
Sondern arbeite daran, dass du offen bleibst.
Ja, ja.
Für dein Gegenüber, aber vielleicht auch für Erlösung, die man dann so oder so erfahren kann im Leben. Vielleicht auch durch die Mitmenschen.
Ja, und ich glaube, dazu leistet die Serie doch auch ihren Beitrag. Also man lernt, die Figuren sind so gezeichnet, dass man tritt in einer Art und Weise in diese Lebensgeschichten ein, dass ich das Gefühl habe, da wird bei aller Dramatik der Geschichte, da wird das, ich sag mal, das Verständnis und das Herz der Zuschauenden wird irgendwie aufgeweitet, also durch die Serie. Das finde ich auch die Stärke der ganzen. Man hat dann plötzlich, sind es nicht mehr 24.000 ertrunkene Geflüchtete, sondern man hat Geschichten vor Augen mit vielschichtigen Persönlichkeiten und auch durch diese man sieht die Welt dann doch auch durch die Augen der deutschen Segelbesatzung, die auch ihre Kämpfe durchmachen. Also ich finde schon, das ist eine Leistung der Serie, dass sie die Augen und im besten Fall das Herz auch weitet.
Ja,
ich glaube, wir müssen abschließen. Gibt's noch eine ultimative Empfehlung, wer die Serie unbedingt schauen müsste?
Ich wollte gerade noch kurz sagen, wir müssen den Seesack zuziehen.
Den Seesack, ja genau, den Seesack. Wir müssen die Taue verknoten.
Ja, das war doch auch ein schönes inhaltliches Schlusswort, was du gerade gemacht hast, Manu. Gut, ich würde sagen, ich finde ja, dass die Serie den Spagat zwischen Unterhaltung und Anspruch und auch zwischen dem, wo es dir ungemütlich wird und trotzdem eine spannende Geschichte zu erzählen, ne, who done it, und du dich bis zum Ende fragst, ja, was ist denn da nun passiert und so. Mhm. Also ich finde, diesen Spagat macht sie unglaublich gut, deswegen würde ich sie nicht nur irgendwie den typischen Arte-Guckern empfehlen, den auch, sondern durchaus auch Leuten, die eine anspruchsvolle Unterhaltung suchen, sozusagen, die Interesse daran haben, in das Leben von eben diesen unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Geschichten hineinzugucken. So.
Ja. Mhm. Ja, da schließe ich mich gerne an. Also habe ich nichts hinzuzufügen, außer allen eine wunderbare Zeit zu wünschen, bis wir uns nächstes Mal wieder zu Wort melden, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Hast du noch eine schöne Verabschiedung bereit, Jay?
Ich?
Ja, aus Frankfurt.
Ja, es war wie immer schön, mit euch zu sprechen. Ich habe mich ja schon echt darauf gefreut, über diese Serie mit euch ins Gespräch zu kommen, weil die mich eben doch beschäftigt und bewegt hat. Ja, und in diesem Sinne, hoffentlich geht euch das auch so, wenn ihr das schaut. Schreibt uns doch, was ihr dazu denkt.
Ne? Genau.
Das interessiert uns natürlich auf Facebook oder wo auch immer. Irgendwie kommt das dann schon bei uns an. Und ansonsten, ich glaube, beim nächsten Mal sprecht ihr beiden live, ne? Genau. Das könnte man ja auch schon mal anteasern, kurz.
Voll. Genau, stimmt. Wir sprechen das nächste Mal live, also für alle in der Schweiz, wir weiten das jetzt mal auf die Schweiz aus, für alle, die in der Schweiz sind und Lust haben, Manu und mich beim Sprechen live zu erleben. Wir schauen am 25.05. Ja. Gemeinsam, sprechen wir über die Serie Beef.
Beef, ja.
Beef mit der Komikerin Ellie Wong und ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, aber das findet man heraus. Beef auf jeden Fall läuft bei Netflix.
Für mich eine der Serien dieses Jahres. Also wirklich ja. Hammer. Ich bin so sauer, dass ich bei diesem Gespräch nicht dabei sein kann.
Das ist schade, Jay. Wir werden dich vielleicht mit einem Einspieler noch zu Wort kommen lassen, weil du so begeistert bist. Gell?
Genau, also am 25.05. machen wir es live. Die Aufnahme wird später auch online zu finden sein.
Genau.
Aber wenn ihr in der Schweiz seid oder in Zürich in der Umgebung, kommt gerne am 25.05. Wir schauen es hier im RefLab die erste Folge der Serie zusammen an.
Ja, also und dann diskutieren wir drüber.
Genau. Wir machen gemeinsames Beef gucken sozusagen.
Genau, Beef.
Es wird Popcorn geben, kein Beef, aber ja. Popcorn. Ja. Und diskutieren danach
darüber. Das wird ein Fest, ihr Lieben.
Auf jeden Fall. Also ganz herzliche Einladung.
Und das ja. ist im Hirschli oder?
Nee, bei uns im Büro.
Im Büro. Quasi Hirschengraben 50.
Genau, ja. im RefLab. Gemeinsames Beef gucken und Beef sprechen danach.
Ja.
Genau.
Ich hoffe, man sieht sich und sonst hört man sich.
Genau.
Alles klar.
Mach's gut.
Wir verabschieden uns und ich möchte mich nur mit einer Seemannsmetapher verabschieden, okay. Einer Seglermetapher. Euch allen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Sehr gut.
Sehr schön.
Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao. RefLab.